Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Mittwoch, dem 14. Mai. Schön, seid ihr dabei. Heute beschäftigen wir uns in der Sendung mit deutscher Erinnerungskultur. Esra Özyurek hat jahrelang die deutsche Erinnerungskultur erforscht. Während sich Antisemitismusprävention lange Zeit auf ethnische Deutsche konzentrierte, werde Antisemitismus mittlerweile in muslimischen Gruppen verortet, meint die Expertin.
You know, I think it would be unreasonable to think that here's a Germany that is becoming more and more right-wing, but its Holocaust memory culture is becoming more progressive.
Vom zunehmenden Rechtsruck sei auch die Holocaust-Erinnerungskultur nicht ausgenommen, so die Anthropologin. Im Interview spricht sie über ihr Buch Stellvertreter der Schuld, das sie gestern an der Uni Bern vorgestellt hat. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die Sendung. Wir kommen zuerst aber zu den Nachrichten des Tages. Die Nachrichten aus der Schweiz hat Martin Schwarzwälder.
Eine künstliche Intelligenz für die Bundesversammlung. Eine entsprechende Motion der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats wurde angenommen. Nun soll eine KI entwickelt werden, die speziell darauf zugeschnitten ist, die MitgliederInnen der Bundesversammlung in ihrer Arbeit zu unterstützen. Eine Minderheit der Kommission sprach sich dagegen aus, mit Bedenken bezüglich dem Datenschutz. Als Begründung für die Entwicklung einer eigenen KI werden mehrere Argumente genannt. So nutzen bereits jetzt ParlamentarierInnen kommerzielle KI-Programme wie ChatGPT oder Claude, um zum Beispiel Texte zu analysieren oder auszuarbeiten. Dabei besteht die Gefahr, dass sensible Informationen öffentlich werden, die Ergebnisse verzerrt sind und eine technologische Abhängigkeit entsteht. Die für die Bundesversammlung entwickelte KI soll Open Source basiert sein, also aus öffentlichen Programmcodes bestehen, und die Server dazu sollen sich in der Schweiz befinden. Italien und andere Länder verfolgen bereits eine ähnliche Strategie. Außerdem testen verschiedene Bundeseinheiten, wie zum Beispiel die Bundesbibliothek, schon KI-Anwendungen. Der Zivildienst soll unattraktiver werden. Das fordert eine angenommene Motion der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats. Mit 6 verschiedenen Maßnahmen sollen genügend Personen in die Armee und in den Zivilschutz gebracht werden. Dafür sollen die Hürden für den Zivildienst erhöht werden. Der Zivia, der Schweizerische Zivildienstverband, spricht sich gegen die Maßnahmen aus. Laut ihnen wird der Zivildienst ohne Grund angegriffen, damit genug Diensttauglichen für die Armee zu rechnen sei. Und noch ein Urteil im Rechtsstreit um die Bonuszahlungen von den Kaderangestellten der Credit Suisse. Das Bundesverwaltungsgericht hat einer Beschwerde von 12 ehemaligen CS-Angestellten Recht gegeben, wie unter anderem SRF berichtet. Nachdem die Credit Suisse Staatshilfe bekam, ordnete der Bundesrat die Streichung und Kürzung der Bonuszahlungen von den obersten Kaderstufen an. Das Gericht hat die Beschwerde gut geheißen, weil die rechtliche Grundlage nicht mehr bestehe. Zwar kann der Staat bei Banken, die Staatshilfe bekommen, Vergütungen wie zum Beispiel Bonuszahlungen kürzen oder streichen, aber weil die Staatsgarantien zurückbezahlt wurden, bestehe diese Rechtsgrundlage nicht mehr. Das Finanzdepartement will das Urteil analysieren und könnte es noch zur nächsten Instanz weiterziehen.
Damit zu den Meldungen aus dem Ausland. Die EU hat ein neues Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Das berichtet der Deutschlandfunk. Die beschlossenen Sanktionen richten sich vor allem gegen die russische Schattenflotte. Mit der Schattenflotte umgeht Moskau das verhängte Ölembargo. Dem Sanktionspaket zugestimmt haben die EU-BotschafterInnen der 27 Mitgliedstaaten. Eine formelle Verabschiedung ist für den kommenden Dienstag geplant. Die israelische Armee hat die Evakuierung von drei Häfen im Jemen angeordnet. Das berichtet die libanesische Tageszeitung L'Orient Le Jour. Die Zeitung verweist auf einen Tweet des arabischsprachigen Mediensprechers der israelischen Armee. Demnach handelt es sich um die Häfen Ras Issa, Hodeida und Salif. Die Häfen würden von den Houthis zu terroristischen Zwecken genutzt, so die israelische Armee. Bereits am Sonntag hatten die israelischen Streitkräfte die Evakuierung dieser Häfen angeordnet. In der syrischen Hauptstadt Damaskus gab es gestern spontane Kundgebungen der Freude, das berichtet die BBC. Grund dafür war die Ankündigung Trumps, dass die USA die Sanktionen gegen Syrien aufheben wollen. Seit Jahrzehnten gelten strenge Sanktionen gegenüber Syrien. Die Ankündigung, dass diese Sanktionen aufgehoben werden, lässt im ganzen Land Hoffnung aufkommen. US-Präsident Donald Trump trifft sich heute in der saudischen Hauptstadt Riad mit dem syrischen Übergangspräsidenten Ahmad al-Sharra. Der ehemalige Präsident Uruguays, José Mujica, ist im Alter von 89 Jahren gestorben, das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Mujica war von 2010 bis 2015 Präsident von Uruguay. Als Präsident vertrat er progressive Werte und erreichte Fortschritte etwa bei der gleichgeschlechtlichen Ehe, beim Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und der Legalisierung von Marihuana. RegierungschefInnen aus ganz Lateinamerika trauern um Mujica. Er habe wie kaum ein anderer für die Demokratie gekämpft und sich unermüdlich für soziale Gerechtigkeit und die Beseitigung aller Ungleichheiten eingesetzt, sagte etwa der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. In den 1960er und 1970er Jahren war Mujica Mitglied der marxistischen Tupamaros-Guerilla. Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Martin Schwarzwälder und Noah Biu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Morgen Donnerstag ist es vormittags sonnig, am Nachmittag ziehen ein paar Wolken auf. Die Temperaturen können bis zu 22 Grad erreichen. Der Freitag wird durchgehend sonnig bei Höchsttemperaturen von um die 18 Grad. Frühsommerlich warm startet auch das Wochenende, bei um die 19 Grad wird es am Samstag sonnig. Einzig gegen Abend ist der Himmel etwas stärker bewölkt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die britisch-türkische Anthropologin Ezra Özyurek hat die deutsche Aufarbeitung, die Erinnerungskultur des Holocaust, genau erforscht. Ihre Ergebnisse hat sie in ihrem Buch Subcontractors of Guilt festgehalten. Erschienen ist es vor 2 Jahren. Seit März dieses Jahres ist ihre Analyse auch auf Deutsch unter dem Titel Stellvertreter der Schuld verfügbar. Gestern war Ezra Özyurek eingeladen vom Public Anthrolab des Fachbereichs Sozialanthropologie an der Uni Bern und hat ihr Buch vorgestellt. Özyurek hat sich vor ihrem Vortrag Zeit genommen und mit Simon Keller über die deutsche Holocaust-Erinnerungskultur gesprochen und darüber, wie diese Erinnerungskultur mit der Marginalisierung muslimischer BürgerInnen zusammenhängt.
Ezra Özyurek, Sie haben ein Buch über die deutsche Erinnerungskultur geschrieben. Wie kommt es, dass Sie sich auf die Geschichte der Holocaust-Erinnerung in Deutschland konzentrieren?
Well, I grew up in Turkey. Some people assume that, you know, I grew up in Germany. It is not the case. I don't have any connection to Germany. I also do not have any personal connection to the Holocaust.
Ich bin in der Türkei aufgewachsen. Ich hatte keine Verbindung zu Deutschland. Ich hatte auch keine persönliche Verbindung zum Holocaust. Aber ich bin in der Türkei in eher linken Kreisen aufgewachsen. Und dort hatten wir die Idee, dass wir lernen müssen, wie Deutschland seinen Holocaust verarbeitet hat.
Violence against Kurds or Alevis or other groups in Turkey happen because Armenian genocide.
Wir dachten, dass viele der Ungerechtigkeiten, der Gewalt gegen Kurden oder AlevitInnen oder andere Gruppen in der Türkei geschehe, weil der Völkermord an den Armeniern nie aufgearbeitet wurde.
But it was looking at Germans converting to Islam, but then I started also thinking about how can Muslims.
In den 1980er und 90er Jahren, als ich erwachsen wurde, schauten wir zu Deutschland auf. Ich kam also nach Deutschland und als ich mich mit der Erinnerungskultur an den Holocaust befasste, wurde mir klar, dass MuslimInnen von der deutschen Identität ausgeschlossen werden, auch weil sie nicht mit der Holocaust-Gedächtniskultur in Verbindung gebracht werden konnten. Obwohl die Erinnerungskultur also einen integrativen Aspekt hat, reproduziert sie den Rassismus. Das ist das Paradox, das meine Aufmerksamkeit weckte.
So even though it's inclusionary aspect, it was reproducing racism. So that is the paradox that attracted my attention.
Wie sind MuslimInnen Teil der deutschen Erinnerungskultur oder der Erinnerungspolitik in Bezug auf den Holocaust in Deutschland geworden?
Immigrants, and in Germany, when you say immigrants, people usually think about Muslims. People don't think about Polish immigrants, let's say, or, you know, which is a really big group, or even Vietnamese immigrants. They often think about Muslims.
Meine Forschungen haben ergeben, dass die Menschen bei Einwanderung nicht an polnische oder an vietnamesische Einwanderer denken. Oft denken sie an muslimische Menschen, die seit den 1960er Jahren oder später in das Land gekommen sind. Sie wurden als irrelevant für die Erinnerungskultur an den Holocaust gesehen. Menschen, die in den 80er oder 90er Jahren zur Schule gegangen sind, haben mir zum Beispiel erzählt, dass die Lehrpersonen sagten, oh, Liebes, das ist nicht dein Thema. Wir werden die deutschen Schüler fragen, was ihre Eltern, was ihre Großeltern während des Krieges gemacht haben. Manche Lehrpersonen sagten auch, denkt mal darüber nach, was beim Völkermord an den Armeniern passiert ist.
From 9/11 to establishment of the European Union to Second Intifada.
Aber nach den 2000er Jahren wandte sich die Aufmerksamkeit den MuslimInnen zu. Es kamen mehrere Faktoren zusammen, vom 11. September über die Gründung der Europäischen Union bis hin zur zweiten Intifada. Es gab die Idee, dass die Deutschen ihre Lektion gelernt haben. Sie haben das große Mahnmal in Berlin gebaut. Es gab die Idee, dass genug getan wurde. Die Holocaust-Erinnerungskultur wurde zur offiziellen, anerkannten Veranstaltung, aber gleichzeitig wurden die MuslimInnen außen vor gelassen.
Ein zentrales Konzept in Ihrem Buch ist die Export-Import-Theorie in Bezug auf den Antisemitismus und auch die Kritik an diesem Konzept. Können Sie erklären, was Sie damit meinen?
So again, after 2000s, maybe 2010s, much more so in 2020s, there was increasingly this discussion that Muslims are importing anti-Semitism into Germany.
In den 2000er Jahren gab es zunehmend diese Diskussion, dass MuslimInnen den Antisemitismus nach Deutschland importieren würden. Und es gab diese Betonung eines Konzepts des muslimischen Antisemitismus. Dieses Konzept und die damit verbundenen Diskussionen kamen Anfang der 2000er Jahre auf.
So these discussions started in 2000s. And then the idea that Muslims are bringing a new kind of anti-Semitism into Germany.
Es gab die Idee, dass der Antisemitismus ein eigenständiger Begriff sein sollte, der sich vom Rassismus unterscheide. Und dann die Idee, dass MuslimInnen eine neue Art von Antisemitismus nach Deutschland bringen würden. Ich habe mich mit dieser Diskussion beschäftigt und mich gefragt, gibt es einen muslimischen Antisemitismus? Woher kommt dieses Konzept? Welche Funktion hat er? Ich habe alle Regierungsberichte und Ratgeber darüber gelesen. Gemäß solchen Berichten sei der Antisemitismus von Deutschland erfunden und dann in den Nahen Osten exportiert worden. Durch deutsche Missionare und durch Nazis, die die MuslimInnen auf ihre Seite bringen wollten, um sie dann gegen die Briten kämpfen zu lassen. Diese beiden Gruppen von Menschen hätten also den Antisemitismus in den Nahen Osten getragen, ihn dann aber gewissermaßen dort fallen gelassen und sich dann in ihrem Land nach dem Krieg damit auseinandergesetzt.
In their country they dealt with it after the war. So as if Germany became an antisemitism free country, and then this antisemitism that has been exported to the Middle East was then imported.
Also ob Deutschland ein antisemitismusfreies Land geworden sei, dass dann dieser Antisemitismus, der in den Nahen Osten exportiert wurde, in das Land zurückimportiert wurde, das aber frei von Antisemitismus sei. Das ist meine Vorstellung von der Export-Import-Theorie des Antisemitismus. Die Forschung zeigt uns, dass Deutschland nie frei von Antisemitismus war. In diesem Land gibt es eine Menge weißen, rechten Antisemitismus. Mein Vorschlag wäre, dies als ein gesellschaftliches Problem zu betrachten, zu erkennen, dass es in Deutschland Antisemitismus gibt, der gemeinsam bekämpft werden muss.
It is a societal problem that in Germany there is antisemitism that needs to be dealt together.
Für Ihre Untersuchung haben Sie auch Programme für Jugendliche analysiert. In Ihrem Buch schreiben Sie über diese Holocaust-Erziehungsprogramme, die speziell für Muslime konzipiert wurden. Esra Özyurek, können Sie ein Beispiel für den Inhalt dieser Kurse geben?
So there are a lot of programs that aim to teach about the Holocaust and then anti-Semitism prevention among Muslims.
Es handelt sich immer um außerschulische Programme. Ich habe viele von diesen Programmen besucht. Viele von ihnen sprechen über den Holocaust und dann auch über Israel. Bei keinem der Programme, an denen ich teilgenommen habe, ging es nur um den Holocaust. Es geht immer auch um Israel. Es werden Videos gezeigt, die oft eine rechtszionistische Interpretation der Entstehung Israels zeigen. Es werden Dinge beigebracht, wie zum Beispiel, dass es die PalästinenserInnen waren, die die ersten Kugeln auf die Juden abgefeuert hätten. Das ist eine Art der Erzählung, die so oft wiedergegeben wird. Es sei eine komplizierte Geschichte. Es wird auch offen gesagt, dass versucht werde, die PalästinenserInnen und auch die Muslime aus einer Opferperspektive zu retten. Ihre Opferrolle wird in der Geschichte nicht anerkannt im Kontext der Besetzung von Land. Und auch diese Verbindung zum Holocaust, zu Israel-Palästina, habe ich immer wieder beobachtet. Und das wird auch nur spezifisch MuslimInnen beigebracht.
Also is interesting, rather than teaching it to groups of youth. But no, this is like a special program that deals with their so-called specific form of antisemitism.
Welche Rolle spielt denn Empathie in Holocaust-Erziehungsprogrammen, die sich an muslimische Jugendliche in Deutschland richten? Oder welche Empathie wird von diesen jungen MuslimInnen erwartet?
So, Holocaust education is organized, you know, by United Nations, also by.
Die Holocaust-Erziehung wird von den Vereinten Nationen organisiert, aber auch von einzelnen Ländern. Wenn man sich die Erklärungen anschaut, wird immer die Empathie betont. Diese Programme sollten also dazu dienen, sich in die Opfer hineinzufühlen. Und das ist ein wichtiges Gefühl. Es ist die Idee, dass der Holocaust vielleicht nicht passiert wäre, wenn man sich in die Opfer einfühlen könnte. Denn damit Menschen Gewalt und Grausamkeit begehen können, müssen sie andere Menschen als Nichtmenschen sehen.
Commit violence, cruelty, of course they need to see them as non-humans.
Dann gibt es aber noch andere Gründe dafür. Das System der Nationalstaaten, der Grenzsysteme. Es hängt also nicht nur an individuellen Gefühlen. Wenn es diese Holocaust-Erziehungsprogramme für MuslimInnen gibt, dann gehen sie davon aus, dass MuslimInnen kein Mitgefühl mit jüdischen Opfern haben. Als ich diese Besuche verfolgte, habe ich gesehen, dass MuslimInnen wirklich ein hohes Maß an Empathie zeigten. Als wir nach Auschwitz fuhren und andere Lager und Gedenkstätten besuchten, konnten sie sich sehr wohl mit JüdInnen identifizieren. Einige sagten, schaut euch diese Leute an, sie sehen aus wie wir. Sie sehen aus wie unsere Familien. Sie leben in diesem Land und lebten in diesem Land, aber sie waren einfach ein bisschen anders. Sie waren auch sehr religiös und siehe nur, was mit ihnen passiert ist. Ich kann mir wirklich vorstellen, wie so etwas passieren kann. Wenn diese Jugendlichen so etwas sagten, dann wurden sie schnell von den LehrerInnen zurechtgewiesen. Was meinst du? Wieso glaubst du, dass sie so aussehen wie du? Obwohl das Ziel der Holocaust-Erziehung darin besteht, Empathie mit den Opfern zu haben, werden MuslimInnen, die Empathie mit den Opfern zeigen, dafür gemaßregelt. Es wird von ihnen erwartet, dass sie sich in die Deutschen einfühlen, die diese schwierige Arbeit der Aufarbeitung des Holocausts geleistet haben. Sie sagen also, fühlt euch nicht wie ein weiteres Opfer, sondern versteht uns, wie schwierig es war und welch langen Weg wir zurückgelegt haben. Zeigt uns Verständnis für diese Arbeit. Das ist es, was diese Programme der muslimischen Jugend vermitteln wollen.
So this is, I feel like what these programs want to teach the Muslim youth.
Die Autorin und Journalistin Eva Menasse, sie sagte über ihr Buch, es wurde nicht so viel aus der Geschichte gelernt, wie erhofft. Antisemitismus sei nicht verhindert, sondern verdeckt und externalisiert worden. Antimuslimische Haltungen hätten sich verfestigt. Ihr Buch sei ein notwendiges Korrektiv für die deutsche Erinnerungskultur nach 1945. Esra Özyurek, wie sehen Sie die heutige Situation, auch im Kontext des genozidalen Vorgehens Israels an den PalästinenserInnen und das Festhalten der Unterstützung aus Deutschland?
Well, right now we see that, as in many places in the world, Germany is not unique, we see a shift towards...
Im Moment sehen wir, dass Deutschland nicht einzigartig ist. Wir sehen an vielen anderen Orten dieser Welt eine Verschiebung hin zum rechten Flügel der Politik, der fremdenfeindlicher, rassistischer, grausamer gegen Frauen, gegen Minderheiten und isolationistischer ist. In gewisser Weise spiegelt die Holocaust-Erinnerungskultur auch dieser Art von Denken wider. Es wäre unvernünftig zu denken, dass Deutschland immer rechter wird, aber die Holocaust-Gedenkkultur progressiver. Es sieht also so aus, als ob diese Holocaust-Erinnerungskultur nur für Deutsche ist und dann haben rechte Gruppen Allianzen miteinander. Eine rechtsgerichtete israelische Regierung geht also gewaltsam gegen PalästinenserInnen vor und erhält dafür Anerkennung von anderen rechtsgerichteten Gruppen. Und in gewissem Sinne sind das die Lehren aus dem Holocaust.
One group that I am part of it too wishes that what we have learned becomes universal, so that there is no more genocide.
Die Gruppe, zu der auch ich gehöre, wünscht sich, dass das, was wir gelernt haben, universell wird, damit es keinen Völkermord, keinen Rassismus und keine Verfolgung von Minderheiten mehr gibt. In diesem Sinne sagt uns Eva Menas, dass wir nicht gelernt haben, wie man gefährdete Gruppen schützt.
We haven't learned about protecting vulnerable groups.
Das war die Anthropologin Ezra Özyurek. Sie ist Professorin an der Universität Cambridge. Ihr Buch Subcontractors of Guilt ist seit März auf Deutsch erhältlich unter dem Titel Stellvertreter der Schuld. Erschienen ist es im Klett und Cotter Verlag. Wir haben eine gekürzte Version des Interviews gesendet. Das vollständige Gespräch ist auf unserer Website rabe.ch/info verfügbar.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Mittwoch, 14. Mai. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Simon Keller, Sarah Heinzmann und Martin Schwarzwälder. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Piuxi. Macht's gut, hätt schön und bis zum nächsten Mal.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.